Guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich an diesem Pfingstsonntag zu unserem Gottesdienst. In den Losungen steht folgender Vers. Jesus Christus spricht: Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Johannes 14, Vers 18. Ein Vers, wie er besser zu Pfingsten nicht passen kann. Jesus hat uns nicht allein gelassen. Er hat uns den Heiligen Geist gesendet, damit wir in Verbindung mit ihm bleiben können. Heute ist Pfingsten, unser Quartalsthema ist Gemeinschaft. Und Rolf Zurus wird gleich in seiner Predigt diese beiden Dinge miteinander in Beziehung setzen. Eine andere Art von Gemeinschaft. Zunächst singen wir aber das erste gemeinsame Lied. Das Bild schon mal aufschalten. Ich lese das Pfingstereignis aus Apostelgeschichte 2. Bitte bleiben Sie sitzen, es ist ein etwas längerer Text. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache sprechen. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Wir sehen im Hintergrund ein Bild, das Heilig-Geist-Fenster der Kathedra Petri im Petersdom. Und ich finde, das ist ein sehr aussagestarkes Bild. Der Heilige Geist, auch hier in diesem Text, wird mit unterschiedlichen Symbolen in Verbindung gebracht. Da ist zum Beispiel die Taube. Wenn man jetzt im Internet Heiliger Geist eingibt, dann ist die Taube eigentlich das Symbol, was da sehr stark ist. Die Taube symbolisiert Reinheit und Frieden, Hoffnung und Neuanfang. Dann Feuer oder auch die feurigen Zungen. Sie stellen die Erleuchtung durch den Heiligen Geist dar. Das ist ja das, was den Jüngern widerfahren ist. Die Jünger sollen nun das Evangelium mit Feuer und Flamme, also mit großer Begeisterung, in die Welt hinaustragen. Und dieses Feuer symbolisiert auch den Beginn der christlichen Missionierung. Im Grunde ist Pfingsten ja der Geburtstag der Gemeinden oder der Kirche. Eigentlich feiern wir also heute Geburtstag. Und in diesem Bild kommt durch diese Farbgebung, dieses Feuer, dieses Licht, kommt auch sehr gut zum Ausdruck. Und man sieht drumherum Menschen, die so teilweise mit Armen da reinragen, die sich in irgendeiner Art und Weise danach ausstrecken. Es gibt noch andere Begriffe und Symbole in der Bibel, zum Beispiel Brausen oder Rauschen, Wind, Sturm, aber auch das leise Säuseln oder ein Hauch. Und auch Wasser. Wasser beschreibt auch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die sich im Leben auswirkende Gotteskraft. Und wir glauben, dass der Heilige Geist zu den Menschen kommt, die an Jesus Christus glauben, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Wir feiern heute Abendmahl und wir haben auch im Abendmahl die Möglichkeit, diesen Glauben zu bekennen und zu erneuern. Galater 5, Vers 22, den meisten sicherlich bekannt. Die Frucht aber des Geistes, der Geist, der Heilige Geist, der in uns ist, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, nicht immer so ganz einfach, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Wir singen ein weiteres Lied, O komm, du Geist der Wahrheit.
So, also, ha. Wie soll das jetzt funktionieren? Ach, immer dieser neumodische Kram, ne? Als mein Hans noch gelebt hat, da musste ich mich da nicht immer mit herumschlagen. Naja. Ah, Power, das kenne ich auch vom Fernseher.
Willkommen bei Ihrem TomTom 1000. Bitte geben Sie den Zielort ein.
Das spricht ja. Oh, also, was soll ich jetzt eingeben? Und wo überhaupt?
Bitte geben Sie den Zielort ein.
Ah, Zielort. Ja, Dortmund. Dortmund!
Bitte geben Sie den Zielort ein.
Moment, also, ich habe ja eine Gebrauchsanweisung. Die hilft mir bestimmt weiter.
Bitte geben Sie den Zielort ein.
Ja.
Bitte geben Sie den Zielort ein.
Ach, das ist mir zu blöd. Ich brauche dich nicht.
Auf Wiedersehen.
Ja, ich komme auch so nach Dortmund. Oh nein, jetzt auch noch ein Stau.
Jetzt warte, Friedrich, ich muss das Navi noch anschalten. Du weißt doch, dass das nicht so schnell geht.
Ich weiß, wie wir nach Dortmund kommen. Ich bin da schon 1000 Mal hingefahren.
Aber wofür haben wir denn das Ding? Außerdem ist es immer aktuell und kann uns um Staus und Baustellen herumführen.
Willkommen bei Ihrem TomTom 1000. Bitte geben Sie den Zielort ein.
Also nee, ich fahr jetzt schon mal los.
Dortmund.
Die Route wird berechnet.
Halt, warte, da kommt eine Kreuzung. Warte, bis das Navi fertig ist.
Ja.
Die Route ist berechnet. An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen.
Siehste, habe ich doch gewusst, dass das nicht funktioniert. Wahrscheinlich hast du es wieder falsch eingegeben. Erstens weiß ich, dass wir nach links müssen und zweitens steht da das Schild.
Aber das Navi hat mich bisher immer richtig gefahren. Ach, ich weiß auch nicht, mach doch, was du willst.
Wenn möglich, bitte wenden.
Kannst du das blöde Ding jetzt endlich ausstellen? Else! Da mach ich's eben aus.
Auf Wiedersehen.
Ein Stau!
Dortmund. So, jetzt kann's ja losgehen.
Die Route wird berechnet.
Ja, während du rechnest, fahr ich schon mal los.
Die Route ist berechnet. Dem Straßenverlauf 3 Kilometer folgen.
Nee, ich muss hier ab. Ach, die Dinger taugen doch nichts.
Wenn möglich, bitte wenden.
Ach, Schnauze, ich frag jetzt. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wie ich nach Dortmund komme?
Tut mir leid, nein.
Nein? Naja, danke schön.
Wenn möglich, bitte wenden.
Ach, jetzt reicht's mir.
Auf Wiedersehen.
Oh, verdammt, ein Stau. Das darf doch jetzt nicht wahr sein.
Los, beeil dich. Schnall dich schnell an. Wir wollen doch schnell nach Dortmund fahren.
Bin ja schon dabei. Hast du das Navi schon eingestellt?
Nee, mach du das lieber. Du kannst das schneller und besser als ich.
Willkommen bei Ihrem TomTom 1000. Bitte geben Sie den Zielort ein.
Dortmund.
Die Route wird berechnet.
Papa, wie funktioniert eigentlich so ein Navi?
Die Route ist berechnet.
Navi kommt von Navigation. Da sind Satelliten im Himmel, die sehen genau, wo wir sind und die freundliche Stimme leitet uns auf den rechten Weg.
In 10 Metern bitte links abbiegen.
Hä, aber das Schild zeigt doch nach rechts.
Ja, eigentlich kenne ich den Weg auch so, aber wir fahren mal so, wie es das Navi sagt.
Okay.
In 100 Metern links abbiegen.
Guck mal, Papa, ein Stau.
Boah, ey, wie glücklich wir doch sind, dass wir das Navi haben.
Ja, dem Navi muss man einfach nur vertrauen.
Dem Navi muss man einfach nur vertrauen. Und wenn es heute am Pfingstsonntag um den Heiligen Geist geht, der im Fokus unserer Aufmerksamkeit steht, dann ist das dort ganz ähnlich. Der Heilige Geist ist ein wunderbares Geschenk Gottes, unglaublich wertvoll und sehr hilfreich. Und ich scheue mich, das zu sagen, weil der Heilige Geist auch Person, nämlich Gott selber ist. Der Heilige Geist ist auch sehr nützlich. So wie man mit einem Navi, durch ein Navi mit einem Satelliten verbunden ist und dadurch wichtige, nützliche Informationen bekommt, die helfen, Zeit und Ärger zu sparen, so sind wir durch den Heiligen Geist in der Verbindung mit Gott. Und durch den Heiligen Geist bekommen wir noch viel, viel mehr als nur Informationen. Wir empfangen Gottes Gedanken in unseren Gedanken. Wir verstehen Gottes Liebe in unserem Innersten, von Herz zu Herz sozusagen. Und durch den Heiligen Geist wird Gott für uns ein Gegenüber, eine Person, mit der wir reden können, die zu uns spricht, der wir vertrauen können. Durch den Heiligen Geist wird Gott für uns ein Freund, ein Vater. Und das gibt uns Lebenskraft, Hoffnung und Mut. Und das Beste bei alledem ist, wir können uns den Heiligen Geist nicht kaufen, nicht verdienen, auch nicht durch besonders fromme Aktivitäten wie Gebet, stille Zeit oder Mitarbeit. Den Heiligen Geist können wir uns nur schenken lassen. Wir können ihn nur empfangen als kostbares, einzigartiges Geschenk von Gott für uns. Ein Geschenk, was unser Leben völlig verändert. Und ich möchte heute in dieser Predigt entfalten, was der Heilige Geist für uns im Blick auf unsere Gemeinschaft, die Beziehungen, die wir untereinander haben, bedeutet. Mein Predigttext kommt aus dem 2. Korintherbrief. Er ist kurz, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, so heißt es dort, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Um diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes geht es mir heute in meiner Predigt. Was ist das? Und wenn ich jetzt mit uns darüber nachdenke, dann ist so der erste Gedanke, die erste große Einsicht: Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist eine andere Art von Gemeinschaft, als wir sie sonst kennen. Wie ist das denn heute mit Gemeinschaft? Wir leben in einer Zeit, in der Gemeinschaft unter uns Menschen instabil geworden ist, kostbar und selten zugleich. Also die sozialen Netzwerke zum Beispiel weisen darauf hin, dass es ein ganz großes Bedürfnis nach Gemeinschaft gibt, aber gleichzeitig kann Facebook diesen Mangel nicht stillen. Hohe Mobilität, die notwendig ist, um im Beruf zu bleiben, macht es schwer, kontinuierlich Beziehungen zu pflegen. Und der Individualismus, der uns in allen Bereichen unseres Denkens und Lebens prägt, macht es schwer, sich auf andere einzulassen. Der Anteil von Single-Haushalten in Deutschland liegt bei 37,2%. Damit lebt fast ein Fünftel der Bevölkerung alleine. Das bedeutet Anonymität. Dann passiert es, dass man in der Großstadt wohnt und in der Wohnung nebenan stirbt ein Nachbar und keiner merkt es, wochenlang. Und wenn wir Ehen anschauen, nach wie vor werden 37%, also, oder ich sage mal so ganz konkret, 37% aller 2012 geschlossenen Ehen, die 2012 geschlossen wurden, werden statistisch gesehen im Lauf von 25 Jahren geschieden. Was das für Bedeutung hat, für Folgen und Konsequenzen im Alter, das kann man nur ahnen. Isolation, Einsamkeit. Das ist eine große Not. In der Bibel steht nicht umsonst, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und das meint nicht nur die Ehe. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Freunde, wir brauchen Verbundenheit mit anderen Menschen. Die Sozialwissenschaftler sagen, der Mensch ist unmittelbar auf soziale Beziehungen angelegt und von diesen abhängig. Wie kann in dieser Not der Glaube an Jesus Christus uns weiterhelfen? Und da ist es an dieser Stelle enorm hilfreich zu verstehen, was mit dem biblischen Begriff Gemeinschaft gemeint ist. Da gibt es nämlich wichtige Unterschiede zu dem, was wir uns im Allgemeinen darunter vorstellen. Und genau das war auch das Thema des Basistages, den wir am Himmelfahrtstag hatten. Und dort hat uns Andy Potter ein Modell vorgestellt, das er entwickelt hat, um zu veranschaulichen, was Koinonia, das Wort im griechischen Urtext für Gemeinschaft, bedeutet. Und mit seiner Erlaubnis möchte ich uns das jetzt mal ein wenig vorstellen. Zunächst einmal das, was gemeinsam ist an Vorstellungen, was wir so im Allgemeinen an Vorstellungen über Gemeinschaft haben und was identisch ist mit dem, was in der Bibel an Gemeinschaft gemeint ist. Da sind Menschen, zunächst einmal sagen wir zwei, die treten miteinander in Beziehung. Und dann kommt diese Beziehung, haben eine besondere Qualität. Es ist nicht nur ein bisschen verbunden, sondern sie sind innig miteinander verbunden. Sie reden miteinander, sie helfen einander, sie trösten sich, sie ermutigen sich, sie nehmen Anteil, sie geben Anteil, auch wenn vielleicht manchmal für den einen mehr das Geben im Vordergrund steht und mehr für den anderen das Nehmen. So, und dann kommt noch ein Dritter dazu. Und auch da Beziehung. Und vielleicht treten die dann auch untereinander in Beziehung. Und dann kommt noch eine vierte dazu und dann noch eine fünfte Person. Und das könnten ja auch noch mehr werden. Hier ist jetzt der Platz ausgeschöpft. Und wenn die so miteinander in Beziehung und Gemeinschaft stehen, wenn die sich gefunden haben und miteinander unterwegs sind, dann haben wir einen tollen Hauskreis oder vielleicht einen tollen Verein. Soweit kennen wir die Sache. Wenn man nun im Neuen Testament die Stellen betrachtet, wo von Gemeinschaft die Rede ist, dann fällt auf, dass da noch ein weiteres Element dazukommt. Etwas, das wir beim Basistag die gemeinsame Sache genannt haben. Und das ist das, woran alle, die zu einer Gemeinschaft gehören, gemeinsam teilhaben, woran sie Anteil geben. Jeder der Leute, die da Gemeinschaft haben, hat also auf seine eigene Art Anteil an der gemeinsamen Sache. Im Neuen Testament ist das meistens so, dass Jesus Christus, sein Leib, sein Blut oder Gott, der Glaube an ihn oder wie in unserem Text, Predigtext, der Heilige Geist, diese Gemeinde, gemeinsame Sache sind. Aber auch eine Spendensammlung könnte diese gemeinsame Sache sein oder eine gemeinsame Aufgabe, wie zum Beispiel in Galater 2, Vers 9. Einfach zur Veranschaulichung dieses Bildes, dieses Modells oder um das biblisch nochmal zu zeigen, wo das verortet ist, ein Text, der auch heute zu unserer Abendmahlsfeier passt. Dort werden wir gleich die Worte hören, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Ganz wichtig dabei, diese gemeinsame Sache in diesem Modell von Gemeinschaft hat starken Einfluss auf die Art, auf die Eigenschaften der Beziehungen, die wir haben. Weil es Gottes Liebe ist, weil Gott Liebe ist, ist es auch Liebe, die die Beziehungen untereinander und von uns zu Gott prägen und bestimmen. Gemeinschaft, so wie in der Bibel beschrieben, ist also mehr, als dass sich nur ein paar Leute finden, die sich aus irgendwelchen Gründen interessant finden und dann etwas miteinander machen. Gemeinschaft ist eine mehrteilige Sache, zu der vier Elemente gehören. Die gemeinsame Sache, zu der alle einen Bezug haben, die einzelnen Beteiligten an der Gemeinschaft, die Beziehung, die die Beteiligten zur gemeinsamen Sache haben und die Beziehung, die die Beteiligten untereinander haben. Und die Summe von dem Ganzen, die Gemeinschaft, ist viel mehr als die Einzelteile. Dieses Modell erklärt aber auch Gemeinschaft, wie wir sie heute oft im Alltag vorfinden. Wenn man es so will, ist auch ein Parkplatz eine Form von Gemeinschaft. Da ist die gemeinsame Sache der Parkplatz. Die Teilnehmer sind die parkenden Autos. Und die gemeinsame Sache der Parkplatz mit der Straßenverkehrsordnung prägt und regelt das Miteinander. Oder auch ein Verein, ein Taubenzüchterverein, der ist so ein Modell von Gemeinschaft. Die gemeinsame Sache ist das Taubenzüchten. Die Teilnehmer sind die Mitglieder. Und das Miteinander wird bestimmt von der gemeinsamen Sache. Ich finde das ganz wichtig, dieses Modell zu verstehen und im Hinterkopf zu haben, damit wir nämlich jetzt uns anschauen können, was christliche Gemeinschaft besonders macht. Und ich lese uns noch einmal den Predigttext. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist ja der Abschlusssegen des Apostels Paulus am Ende seines zweiten Briefs an die Korinther. Und das ist ein besonderer Segen, ein besonders reicher Segen, der er uns mitgibt, denn der hat trinitarische Form. Vater, Sohn und Heiliger Geist werden genannt. Im Neuen Testament ist das noch kein leere, ausgearbeitete Lehre, kein Dogma, die Trinität. Das kam erst später in der Kirchengeschichte. Trotzdem ist das hier ein ganz starkes Zeugnis für die Lehre der Dreieinigkeit. Allerdings nicht entstanden aus intensiver gedanklicher Reflexion, sondern aus einer ganz persönlichen Glaubenserfahrung, die der Apostel Paulus so auch in seinem eigenen Leben gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Darum geht es im Reich Gottes. Darum geht es bei der gemeinsamen Sache in der christlichen Gemeinschaft. Gott kam in der Person von Jesus zu uns, suchte uns, fand uns, starb für uns am Kreuz, obwohl wir ihn nicht suchten, obwohl wir ihn nicht finden wollten, obwohl wir ihn ablehnten. Jesus tat den ersten Schritt in der Beziehung zu uns, für mich und für dich. Er ist heute hier und er ist bereit, dich anzunehmen, so wie du bist, mit all dem, was an Schuld, an Fehler, an Versagen in deinem Leben ist. Er ist bereit, dein Freund zu sein, dein Helfer, dein Meister. Das ist Gnade. Ein völlig unverdientes, unerwartetes Geschenk. Und die Liebe Gottes, die steht hinter alledem, hinter der Gnade. Gott hält dich und mich für unglaublich wertvoll und kostbar. Der ewige Schöpfer dieser Welt erhält jeden Einzelnen von uns für so wichtig, dass er sein Bestes gibt, um uns zu schützen, wiederherzustellen, zu retten für die Ewigkeit. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die ist es, die uns erst die Beziehung zu Gott ermöglicht, die es uns erst ermöglicht, die Gnade und die Liebe Gottes zu empfangen. Der Heilige Geist, ich habe das zu Anfang gesagt, der vermittelt uns diese Vertrautheit und Intimität mit Gott. Seit Pfingsten ist uns diese Gabe zugänglich und das war und ist die Geburtsstunde von christlicher Gemeinschaft. Und deswegen schauen wir uns das nochmal an. Ist die gemeinsame Sache also in der christlichen Gemeinschaft gekennzeichnet durch Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist, durch die Gnade, durch die Liebe und durch die Gemeinschaft. Und der Heilige Geist, die Gemeinschaft des Geistes, prägt unsere Gemeinschaft, die wir haben. Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung, Wahrheit, Gerechtigkeit, Hoffnung. Das ist einzigartig, wie wir miteinander umgehen können. Das ist wohltuend. Das ist ein Licht. Auffallend, leuchtend. Das macht christliche Gemeinschaft wirklich besonders. Und dass die christliche Gemeinschaft so besonders ist, das hat dann mit dem Heiligen Geist nochmal in besonderer Weise zu tun. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich zitiere uns Römer 5, Vers 5. Die Liebe, seine Liebe, Gottes Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Geist, den er uns geschenkt hat. Gottes Geist nimmt uns nicht nur hinein in die Gemeinschaft mit Gott, lässt uns seine Liebe erfahren, lässt uns ihn verstehen und mit ihm reden und kommunizieren. Gottes Geist leitet uns auch an. Freundlich, liebevoll, friedlich, bescheiden, diszipliniert, treu und wohlwollend miteinander umzugehen. Die Frucht des Geistes. Wo kann das deutlicher werden als in unseren Familien? Wichtig bei dem Ganzen, wir müssen uns auf den Heiligen Geist einlassen, ihm folgen, wie bei dem Navi. Ich erlebe das in unserer Familie immer wieder, dass Gottes Geist mich anspricht und sagt, Rolf, das war nicht in Ordnung. Entschuldige dich. Geh jetzt hin und sprich mit deinen Kindern. Sprich mit Annika. Und es ist ganz wichtig, wenn ich das höre, wenn wir so Gottes Stimme, Gottes Geist hören, dass wir ihm folgen. Und dann merken wir, Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist etwas ganz anderes. Eine Qualität von Gemeinschaft, wie wir sie sonst in dieser Welt nicht finden. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Gedanken in meiner Predigt. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist eine Gemeinschaft, die etwas aushält. Wisst ihr, eine gute gemeinsame Idee hat schon immer viele Menschen auf den Weg miteinander gebracht, mobilisiert. Zum Beispiel Martin Luther King und seine Bürgerrechtsbewegung gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus. Eine gute gemeinsame Sache kann Gemeinschaft enorm stabilisieren. Für eine gute Sache sind Leute bereit, große Belastungen, große Reibungen im Team auf sich zu nehmen. Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist aber mehr als die beste gute gemeinsame Sache uns garantieren kann, die wir uns aussuchen. Das wird am Ende des Predigttextes deutlich. Dort heißt es, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Gnade und die Liebe, die sei mit euch allen. Das ist erstaunlich. Paulus spricht diesen reichen Segen allen in der Gemeinde in Korinth zu. Und das ist deswegen erstaunlich, weil es in der Gemeinde in Korinth große Fehlentwicklung gegeben hat. Viele dort hielten sich für sehr geistlich, meinten aber nur sich selbst. Sie gingen lieb und rücksichtslos miteinander um. Es gab Streitereien untereinander, die bis hin zu Prozessen vor den säkularen Gerichten führten. Die ganze Gemeinde war in verschiedene Gruppen gespalten. Manche in der Gemeinde hielten es für legitim, dass Männer die Dienste von Prostituierten in Anspruch nahmen. Andererseits wollten andere Ehen aus geistlichen Gründen scheiden. Und bei diesem ganzen Tohuwabohu kam dazu, dass der Apostel Paulus, der diese Gemeinde gegründet hatte mit ganz anderen Zielsetzungen und Absichten, dass dieser Paulus scharfe Angriffe auf sich und sein Amt erlebte, in die ganze Gemeinde einbezogen war. Sie sagten ihm, er sei wankelmütig, sein Verhalten sei anstößig. Er habe sich möglicherweise, so warfen sie ihm vor, bei den Kollekten bereichert. Er sei kein großer Redner. Sie stellten in Frage, ob er denn überhaupt den Heiligen Geist habe. Manche sagten, wir haben noch kein Empfehlungsschreiben von dir gesehen. Bist du überhaupt ein richtiger Apostel, beglaubigt von den anderen 12 in Jerusalem? Diese persönlichen Angriffe waren sehr verletzend und demütigend für Paulus. Trotzdem schreibt er, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Warum hält er so an der Gemeinschaft mit den Korinthern fest? Hier wird deutlich, warum die gemeinsame Sache dreieiner Gott einer Gemeinschaft einzigartige Stabilität verleiht. Normalerweise ist es ja so, wenn wir Gemeinschaft haben, suchen wir uns die gemeinsame Sache aus. Vielleicht ist es die gemeinsame Geschmack von Kleidern und Musik. Vielleicht ist es ein gemeinsamer Sport. Vielleicht ist es ein gemeinsames Hobby, Interesse, was auch immer. Man sucht sich das aus. Wir suchen uns das aus, weil es uns überzeugt. Und wenn uns die gemeinsame Sache nicht mehr überzeugt, dann distanzieren wir uns halt eben wieder. Aber bei dieser Form von Gemeinschaft ist das anders. Hier ist es Gott selber, der sich uns ausgesucht hat. Gott hat uns erwählt. Gott hat uns berufen, so lesen wir es im Neuen Testament. Die gemeinsame Sache hat uns gepackt, nicht umgekehrt. Und deswegen ist es so, wie Paulus das in dem Bild vom Leib Christi gesagt hat. Die Gemeinschaft in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, christliche Gemeinschaft, die schafft das, was sonst nirgendwo auf der Welt möglich ist. Eine maximale Einheit von Menschen,
trotz einer sehr großen Vielfalt unter uns. Normalerweise ist es umgekehrt. Große Gemeinschaft erleben wir in Monokulturen. Alle die Leute, die dieselbe Sache im Sinn haben, halten zusammen. Christliche Gemeinschaft ist anders. Sie hält etwas aus, weil Gott, der dreieine Gott, uns auserwählt hat, weil er uns festhält und aushält. Das sind die Chancen von Ehen, von Freundschaften, in denen man gemeinsam Jesus nachfolgt und dient. Das sind die einzigartigen Möglichkeiten von Gemeinschaft in unserer Gemeinde, wenn wir uns vom Heiligen Geist bewegen lassen. Und da erinnere ich nochmal an das Bild von dem Navi. Mein letzter Gedanke: Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist eine Gemeinschaft mit starker Außenwirkung. Der Evangelist Johannes schreibt: An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und in Johannes 17, Vers 21 betet Jesus: Ich bete darum, dass ihr alle eins seid, so wie du in mir bist, Vater, ich in dir. So wie wir sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das bedeutet, an der Qualität unserer Gemeinschaft im Heiligen Geist können Menschen Jesus erkennen und auf ihrer geistlichen Reise weiterkommen. Nun ist es aber so, einige in unserer Gemeinde fragen: Wo bleibt die Evangelisation? Wo bleiben die evangelistischen Gottesdienste mit einem Programm, das Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, wirklich überzeugt? Wo bleibt die Arbeit unter Straßenkindern und Obdachlosen? Wo die Straßeneinsätze, wo wir mutig und offen Traktate verteilen und Gespräche mit Menschen führen, die wir normalerweise nie ansprechen würden? Wo bleiben die überzeugenden Vorträge wortgewaltiger Evangelisten, zu denen wir unsere Nachbarn einladen und dann springt der Funke über? Anderen von uns geht es ganz anders. Sie gehen zurzeit durch sehr schwierige Situationen. Ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Und wenn Sie dann von Evangelisation hören, von Veranstaltungen, die anzupacken sind, dann ist Ihre spontane Reaktion: Hör auf damit. Ich habe den Kanal voll. Ich habe genug mit mir und meinem Leben zu tun. Ich kann und will nicht noch mehr anpacken. Und dann stellt euch vor, passiert etwas ganz Kostbares. Stellt euch vor, da sind zwei solcher leidgeprüfter Menschen und die begegnen einander nach unserem Gottesdienst. Sie reden miteinander, sie beten miteinander, sie weinen miteinander. Und dann erinnern sie sich gemeinsam an das, was Jesus, der Herr, für sie getan hat, wozu er in der Lage ist, dass er der Herr ist. Und als sie dann auseinandergehen, da merken sie: Das hat mir gut getan. Gott hat mich durch den Bruder, durch die Schwester angerührt, aufgerichtet und gestärkt. Und so gehen sie weiter. Das ist gelebte Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist Koinonia des Neuen Testamentes. Und jetzt stellt euch mal bitte einmal vor: Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, der nicht an Jesus glaubt, wird Zeuge einer solchen Begegnung. Er sieht und er hört zu und erlebt mit, wie zwei aus solchen Begegnungen gestärkt hervorgehen. Und er sieht das nicht nur einmal, sondern er nimmt das häufiger, immer wieder wahr unter uns. Was wird das mit ihm machen? Er wird zum Schluss kommen: Da ist was dran am christlichen Glauben. Diese Christen haben etwas, das ich nicht kenne. Es muss diesen Jesus geben. Das Problem: Wir bleiben aber als Christen oft, allzu oft unter uns. Unsere Gottesdienste sind weitgehend interne Veranstaltungen. Und ich befürchte, unsere Hauskreise auch. Was wir brauchen, ist christliche Gemeinschaft, die durchlässig ist für die Welt. In die Menschen aus der Welt um uns herum nicht nur dabei sein können, sondern tatsächlich dabei sind, wo sie teilnehmen können, wo sie willkommen sind. Wo wir unsere Freizeit, unsere Gemeinschaftsaktion mit Menschen aus unserer Stadt gemeinsam planen und durchführen. Zum Beispiel habe ich gehört, Crossover-Mitglieder treffen sich einmal pro Woche in der Mensa. Dort beten sie gemeinsam, essen gemeinsam, reden gemeinsam. Und David vom Crossover hat mir gesagt, das hat Ausstrahlungskraft. Da kommen auf einmal Leute dazu, die das interessant und wichtig finden. Stellt euch doch mal bitte einen Moment lang vor, unsere Gemeinderäume hier wären nicht nur ein Gemeindezentrum, sondern gleichzeitig auch ein Bürgerzentrum
mit einer Vielfalt von Angeboten zur Beratung, Begleitung, von Kursen, Seminaren, Treffpunkten, Tagungen, die für Menschen in Dortmund wichtig sind, relevant sind. Sicherlich viele Fragen, um so etwas auch nur im Ansatz auf den Weg zu bringen. Und dann stellt euch vor, alle Menschen, die hier ein- und ausgehen, feiern zusammen. Ein Sommerfest, ein Weihnachtsfest, ein Erntedankfest. Ob so oder anders, es ist wichtig, dass unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft, die wir haben, durchlässig ist für die Welt. Damit viele Menschen Gottes Liebe, die durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes unter uns sichtbar wird, erkennen können. Dazu hat Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben. In diesem Sinne wünsche ich uns ein frohes Pfingstfest. Amen.
Wir hören nun ein Musikstück. Wir wollen jetzt zusammen Abendmahl feiern und Rolf Zurus wird die Einsetzungsworte sprechen.
In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe.
Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot.
Ich bitte Sie, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du uns nicht hier in der Welt losschickst und sagst, mach mal. Ich danke dir, dass wir deinen Heiligen Geist haben, Herr, dass er in uns ist, dass wir dadurch die Beziehung zu dir aufrechterhalten können, dass wir mit dir in Kontakt sind. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt im Abendmahl ja auch das zu bekennen, dass wir in einer Beziehung mit dir leben. Amen. Bitte bleiben Sie stehen. Rolf hatte eben das Bild des Leibes im Zusammenhang mit Gemeinschaft erwähnt. Und wenn Glieder am Leib leiden, dann leidet der ganze Leib. Die meisten von Ihnen bekommen den Gemeindeverteiler und haben gestern eine E-Mail bekommen, in der es um den Gesundheitszustand von Andreas Wülfrath geht. Und die es nicht wissen, er ist an der Galle operiert worden wegen einem Tumor. Er hat die Operation noch nicht so weit überstanden. Er ist nochmal auf Intensivstation zurückverlegt worden. Es ist aber jetzt auch schon klar, dass im Anschluss eine Chemotherapie notwendig ist. Ich möchte jetzt einfach zwei aus der Gemeinde bitten, ganz konkret für Andreas Wülfrath zu beten. Ich möchte aber auch an Jogi Petrat erinnern. ich danke dir, dass es gilt, dass du bei uns bist und dass wir das auch alle erfahren haben. Und das gilt auch für Andreas. Das gilt aber auch für die vielen anderen Kranken bei uns in der Gemeinde oder Leute, die schwere Zeiten durchmachen. Ich danke dir, dass diese Gewissheit gilt und du kannst Heilung schenken und dafür wollen wir dich bitten. Amen. Sie dürfen sich jetzt wieder setzen. Wir werden das Abendmahl gleich an zwei Tischen hier vorne feiern. Wir werden es diesmal nicht so machen, dass wir uns in einem Halbkreis aufstellen, sondern wir werden nacheinander Brot und Wein erhalten, quasi so in zwei Schlangen. Die Bitte ist, durch die Außengänge zu kommen und dann über den Mittelgang wieder zurück auf den Platz zu gehen.
Ja, ich kann ja sprechen. Der Apostel Paulus hat die Christen in Korinth gelehrt, das Abendmahl zu unterscheiden von normalem Speise, von normalem Brot und normalem Traubensaft und Trinken. Er hat ihnen deutlich gemacht, dass es beim Abendmahl um die Begegnung, um die Gemeinschaft, um die Verbundenheit mit dem lebendigen Jesus geht. Jesus selber lädt uns ein zum Abendmahl. Und wenn wir das Brot essen und wenn wir aus dem Becher trinken, dann dürfen wir ganz gewiss sein, so wie wir das Brot in uns aufnehmen und so wie wir den Schluck Traubensaft hineinnehmen in uns, so wohnt Christus in uns, so nehmen wir Christus auf und er lebt in uns und wir in ihm. Und wenn du das möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, das Abendmahl zu nehmen. Und wenn du an der Stelle unsicher bist, ob das ist, was du willst, dieses Leben in der Verbundenheit mit Jesus Christus, dann lade ich dich ein, bleib einfach auf deinem Platz sitzen, singe und bete mit. Dann ist das Abendmahl an der Stelle noch nicht der richtige Schritt. Und so möchte ich uns jetzt einladen, nach vorne zu kommen. Kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und der sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen im Glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Bitte kommt. Thank you.
Mein Herz sucht Glück, doch wo immer ich hingehe, geht's mal vorn, mal zurück. Ich sehn mich nach Frieden, was ich auch tu. Am Ziel meiner Suche stehst du. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere. Meine Sehnsucht nach Liebe ist täglich da, doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah. Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu. Am Ziel meiner Suche stehst du. Mein Freudenschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir.
Holy, 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 holy. Nehmen wir ein bisschen Zeit. Vielleicht können zwei oder drei, vier oder fünf mal beten über die Predigt, über das Abendmahl oder was immer einfällt. Ich schließe den Abend, dann singen wir weiter.
Danke dir, Vater, für die Gemeinschaft, die wir durch deinen Heiligen Geist in unserer Gemeinde erleben, untereinander und mit dir. Und ich bitte dich, Vater, dass diese Gemeinschaft wahrnehmbar wird, sichtbar und erfahrbar wird für Menschen in unserer Stadt. Wir wollen ein Licht in Dortmund sein, wir sind es. Aber schenk uns, dass wir dann auch durchlässig sind, sodass dieses Licht wahrgenommen wird und dass Menschen in unserer Gemeinde dabei sein können, die sonst nichts mit Gemeinde zu tun haben. Schenk du uns eine solche Form von Gemeinschaft. Hilf uns, uns da zu entwickeln, dir zur Ehre und damit dein Licht gesehen wird. Amen.
danke dir, Gott, danke dir, Jesus, Heiliger Geist, dass wir diese Gemeinschaft, dein Leib, nicht zusammenhalten müssen durch unsere Leistung oder Performance. Du bist aktiv in dieser Hinsicht und du hältst uns zusammen. Ich danke dir auch, Jesus, dass Pfingsten der letzte Beweis ist, dass du tatsächlich auferstanden bist und in den Himmel gefahren bist. Du hast versprochen, du wirst den Heiligen Geist senden und jetzt wohnt er in uns stellvertretend für dich.
Liebe besteht.
anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, gut zu mir.
Amen.
Dankeschön. Ja. Der Rolf hat drei kurze Ansagen, hat er gesagt. Kurz.
Am Sonntag in drei Wochen, am 29. Juni, ist alles anders. Da feiern wir unseren Gottesdienst gemeinsam in Hagen, in der Fachhochschule Südwestfalen, zusammen mit vielen anderen Menschen aus freien evangelischen Gemeinden im Westfalen-Mitte-Kreis. Hier wird kein Gottesdienst sein, sondern wir feiern den dort. Informationen dazu hier auf diesem Flyer. Draußen liegen noch viele aus. Ganz wichtig, dieser Gottesdienst dort und dieses Kreisfest dort kann nur stattfinden, wenn die Gemeinden aus dem Kreis ihre eigenen Mitarbeiter dorthin schicken. Das ist ganz wichtig, sonst geht das gar nicht. Deswegen liegt dort vorne eine Liste und ich bitte euch, tragt euch ein. In jedem Bereich, der dort aufgelistet ist, sollten wir mindestens 2 Leute auch dorthin schicken können. Also bitte nehmt euch der Liste an. Dann ist am kommenden Samstag Gebetstag hier. Diesmal etwas anders, ohne die Gebetsstationen, die wir sonst haben, aber trotzdem auch mit Tiefgang. Thema mit Jesus im Boot. Es geht darum, vor Jesus vor Gott zur Ruhe zu kommen, zu beten miteinander, zu singen miteinander, auf Gott zu hören, am kommenden Samstag um 10 Uhr. Und ein letztes, wenn du in unserer Gemeinde neu bist, noch nicht so lange dabei bist, wir haben einen E-Mail-Verteiler, über den es Informationen in unserer Gemeinde gibt, den Alle-Verteiler. Wenn du in diesem Verteiler sein möchtest, um auch mal Informationen zu kriegen, trage dich bitte in diese Listen ein, die auch am Infopunkt dort ausliegen. Austragen ist natürlich auch wieder jederzeit möglich.
Die weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem Gottesdienst-Flyer. 2 Hinweise noch. Arne Völkel hat Urlaub bis zum 23. Juni. Pastor Rolf Zurus ist in der Zeit Ansprechpartner. Kaffee im Foyer gibt es heute nicht, dafür ist aber das Café 7 geöffnet. Wer also bei diesen 25, gefühlten 30 Grad, also noch gerne einen heißen Kaffee trinken möchte, ist herzlich eingeladen, im Café 7 einen Kaffee, einen Milchkaffee, einen Latte, also da gibt es diese Spezialitäten zu trinken. Ich möchte nun um den Segen Gottes bitten und bitte Sie dazu aufzustehen. 2. Korinther, der Vers sollte Ihnen bekannt vorkommen, ab 12. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen euch grüßen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander und mit ihm schenkt, sei mit euch allen. So segne euch der Heilige Geist, Jesus Christus und Gott. Amen. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Ich habe vergessen, darauf hinzuweisen, dass es noch die Möglichkeit gibt, für persönliche Anliegen hier vorne beten zu lassen. Und ich bitte Sie, davon zu Gebrauch zu machen.